Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Red Zone. Before we get to every touchdown from every game, it's time for the Stoned Luck Fantasy Football Podcast, which means 1 hour of fantasy football podcasting. Start now.
Hallo und herzlich willkommen zum Stoned Luck Fantasy Football Podcast zum 441. Mal. Luck, was geht?
Ja, Arsch. Aber gar nicht so Arsch. Ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Wir hatten ein unglaubliches Draft-Wochenende. Ganz ehrlich, an alle, die mit dabei waren. Und es waren einige. Es waren wirklich, wir haben bei weitem nicht damit gerechnet, dass das Interesse so groß ist. Ihr, die Stoned Luck Army, habt das wieder mal absolut, ihr habt's abgeliefert. Und danke, danke vielmals dafür. Also ich war am Samstag traurig, dass wir nicht den Samstag auch noch online gegangen sind, Stoney. Was sagst du dazu?
Sind wir jedes Jahr, aber irgendwie dann doch nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind, da wird's dann wirklich, da wird viel Kaffeesudleserei. Da können wir sich nur noch freuen, wenn wirklich Running Backs oder irgendwelche Skill-Position-Player,
die aber auch vielleicht, nicht wirklich, nicht immer.
Ja, stimmt. Also, aber alle, die da dabei waren, hey, und auch an alle, die jetzt dabei sind, hey, let's go. Stoned Luck Time. Auch nach dem Draft ist Montag immer Stoned Luck Time. Ich hoffe, ihr habt schon die Haare offen, die Füße ausgestreckt. Wenn nicht, dann macht es jetzt. Holt euch ein Saftel dazu. Let's go. Danke, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt und danke, dass ihr das ganze Wochenende euch für uns entschieden habt.
Ja, und auch an alle, die das jetzt im Real Life hören, wunderschön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. An diesem, wahrscheinlich Dienstag, wenn ihr das hört. Schön, dass ihr mit dabei seid. Was erwartet euch? Wir werden heute die Sieger und die Verlierer durchgehen. Nein, ihr werdet jetzt glauben, ha, die werden mir jetzt erzählen, der Romo Dunze. Nein. Das machen wir nicht so. Das haben wir noch nie gemacht. Wir schauen uns an, wer sind die Veterans und die verloren oder gewonnen haben aufgrund der Draftpicks. Das wollen wir uns heute anschauen. Das ist immer traditionell das, was wir nach dem Draftwochenende machen. Nur für euch selber, damit ihr wisst, wie es im Mai weitergeht. Wir werden uns dann anschauen, die Running Backs, wir werden sie ranken, sowohl im Dynasty als auch im Redraft. Dann auch die Wide Receiver werden wir ranken, sowohl für Dynasty als auch für Redraft. Und dann machen wir so ein Overall-Abschlussding, wo wir auch durch die Stoned Luck Dynasty liegen gegen, durch die Rookie Drafts, selber noch einmal viele Rookie Drafts machen, weil wir einfach erstens einmal Content brauchen für den Mai. Ganz einfach. I'm not gonna lie, bro. Aber nicht zu vergessen, es ist auch ganz, ganz wichtig, Ich warne immer davor, Stoney, und ich weiß, das werden ganz, ganz viele andere, auch schon viel Leute, die schon viel länger Fantasy-Football spielen als ich, sagen immer so, nein, das stimmt gar nicht. Diese Vorfreude, jetzt gleich den Rookie-Draft zu machen, ist, glaube ich, nicht klug. Einfach, weil sich da noch in diesem Monat ein bisschen was tun kann. Du hörst dann auch ein bisschen mehr, kriegst mehr Informationen. Lass das einmal sacken. Man hat doch keinen Stress für die Rookie-Drafts in den Dynasty-Ligen, oder? Was sagst du?
Stress nicht. Man möchte aber auch nicht so lange warten, bis die ersten verletzt sind. Auch immer so. Aber mir geht's da rein um das, nicht nur um die Information, was wir kriegen, sondern eher, dass wir nicht overhyped sind. Wir lieben diese ganzen Namen. Jeder hat seine My Guys vorher schon gehabt. Wenn die jetzt noch an die richtigen Ecken und Enden gelandet sind, reden wir vollkommen durch. Wir interpretieren ja eh jetzt schon viel zu viel rein. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Das wissen wir immer. Kommt dann Trainingscamp, kommt dann Preseason etc. Sehen wir, was die alle wert sind. Und ja, natürlich, erste Runde, Hälfte, zweite Runde. Das sind alles Leute, die wir auch sehen werden und die aktiv sind. Aber schauen wir mal, ob diese ganzen Leute, die wir in der dritten Runde, vierten Runde so hypen oder uns so gefreut haben, ob die überhaupt irgendwie oder welche Rolle sie spielen. Und da muss man halt wirklich aufpassen, weil heute wird da jeder durchdrehen und wir werden alle nehmen, die wir da irgendwie nur ansatzweise, nicht nur kennen, aber ansatzweise gefeiert haben. Und da muss man sich ein bisschen selbst schützen.
Vor allem wissen wir ja auch zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, auf das wir heute auch noch ganz, ganz spezifisch eingehen werden. Wir wissen, dass die 49ers tatsächlich immer noch entweder Deebo oder Ayuk definitiv sind gewillt, sie loszuwerden. Jetzt nicht mehr für dieses Draftkapital, aber für nächstes. Die Patriots wurde erst von Sam Monson von PFF ins Spiel gebracht. Die wären ein Kandidat für Brandon Ayuk. Warum nicht? Sie haben am meisten Capspace, was ich weiß. Die könnten Ayuk de facto auch noch verlängern. Und ehrlich, eigentlich, so wie sie gedraftet haben, ist da noch Platz für einen 1er Wide Receiver. Also so ist nicht. Also ich meine, deswegen würde ich aufpassen, weil Ricky Pearsall schießt natürlich dann die Draftcharts nach oben, sollte ein Ayuk noch die 49ers verlassen. Also ich wäre da einfach vorsichtig und würde noch ein bisschen abwarten. Deswegen denke ich mir immer so, hey, man hat keinen Stress, schaut euch einfach alles an, genießt das alles, genießt die Vorfreude, tradet vielleicht Picks, Toni, weil du hast ja auch ein tolles Kurzvideo dazu rausgebracht. Jetzt gerade sind sie am meisten wert, jetzt will jeder die Picks haben, weil jeder seine My Guys hat, oder?
Jetzt ist Durchtrainer. Und natürlich nicht, ich sage auch, zum normalen Preis, auch wenn man sich, wenn man selber einen MyGuy hat, ja, da muss man halt investieren. Jetzt zur Zeit sind die Rookie-Picks vom Value her am meisten wert, weil natürlich Draft aktuell, du weißt, wo sie landen, du kannst dann etwa ausmalen, wo du, an welcher Position du wem vielleicht bekommst. Und jetzt, wenn du sie loswerden willst, wenn du sie traden willst oder wenn sie in einem Paket drinnen sind, jetzt ist der Peak. Jetzt sind sie das wert, was Ärger geht's nicht. Deshalb sage ich, immer, für Draftpicks traden unter der Saison, für Veterans nach der Saison. Und genau das kann man aber jetzt spielen, wie man will. Wenn man jetzt ein 11er, 12er Pick hat und du sagst, da ist mir dann in Wirklichkeit wurscht, ich war Champion oder bin vorne dabei, der macht es gerade nicht fett. Ganz ehrlich, bei anderen vielleicht. Irgendeiner bildet sich halt was ein auf den Bowers oder auf, ich sage jetzt, Keon Coleman etc. Und jetzt kannst du wirklich dafür verlangen, beziehungsweise jetzt kriegst du im Return das, was annähernd, ich sage jetzt, das Maximum ist. Ist einfach so.
Vollkommen richtig, und deswegen werden wir uns heute eben die Sieger-Verlierer anschauen und dann auch noch einmal die Rookie-Kandidaten raushauen. Nur für euch, damit ihr es auch wisst, ich werde auch nochmal einen kleinen Fahrplan rausknallen für die Dynasty-Ligen und wir werden auch regelmäßig dort reinschauen. Alle, die heute live dabei sind, euer Glück, weil wir werden heute einen 5-Runden-Rookie-Mock-Draft machen. Warum 5? Weil ich sage auch, das sage ich jetzt gleich vorweg. Stoney, wir haben am Freitag oder beziehungsweise am Samstagmorgen noch nie, seitdem wir das machen, und wir machen das seit 2020, ne?
Ja, sowas, ja.
Seit 2020, wir haben noch nie so happy Update. Es war ein absolut toller Draft, muss man ehrlich sagen, oder?
Stimmt. Es geht ja nur um das, dass uns nicht am Drafttag alles versauen, beziehungsweise wo wir einfach nicht sehen, wie soll das funktionieren. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, war letztes Jahr genauso. Entschickbar und so weiter. Wir haben gewusst, da gibt's einen Lockett, da gibt's einen Metcalf, auch wenn der über Jahre hin dann der Typ sein wird. Jetzt, instant, wird der Impact eher klein sein. Hat man gesehen. Johnson, genau dasselbe. Und wenn ich 5 habe und von denen bleiben nur 2 über, wo ich wirklich, ja, den Landing-Spot feiere, ist halt eher meh. Jetzt haben wir gehabt 100 Millionen, aber von denen sind, ich sage jetzt mal, 5 geil, 2 mit ein bisschen Hindernisse versehen, aber es ist keiner so richtig im Eck. Es ist keiner so richtig im Eck von denen, die wir auch höher haben, muss man auch ganz ehrlich sagen. Was dann hinten raus passiert ist, jo, das ist dann immer, das ist Bubu Gaga, aber wenigstens sind zum Beispiel die Wide Receiver alle vernünftig. Nicht alle in Prime Spots, aber vernünftig. Es ist keiner, der begraben ist hinter 5 anderen oder in einer Offense, die komplett am Sand ist.
Aber auch bei den Runningbacks ist uns ein Charbonnet-Szenario komplett, also wir haben alle Runningbacks, die irgendwo hingegangen sind, das hat immer Sinn gemacht. Also nirgendwo, Charbonnet hat nie Sinn gemacht bei den Seahawks. Da hat es einen Meltdown gegeben 2023. Der wurde uns erspart dieses Jahr und das haben wir uns richtig gefreut. 5 Runden, schreibt der Nitros, mit Defense-Spieler. Stimmt, ich kann mich erinnern, weil wir haben wir nur mit 8 Teams gemacht. Pass auf, wir machen dieses Jahr, diese Woche machen wir 3 Runden und wenn wir merken, da ist noch viel an Bord, machen wir 4 Runden die nächste Woche und so weiter. Aber nur für euch, die jetzt live da sind. Wir werden auf jeden Fall nachher noch einen Live-Draft machen. Haut euch rein, es wird super geil. Wir werden das auch gleich analysieren. Wir werden schauen, wer hat wo, wie die Spieler oben. Wird auf jeden Fall saugeil. Freue ich mich richtig drauf, Stoney, aber du weißt, wie es ist. Was machen wir jedes Jahr nach dem Draft? Was machen wir?
Wir schauen uns an, was geiles war, was geil.
Genau so
wer ist ins Fettnäpfchen getreten? Wo ist Jim Irsay? Was war los? Wer hat wem traktiert? Was gibt es überhaupt für geile Interviews? Hat wieder irgendwer genießt und sich selbst ja, Gesundheit gewünscht und so weiter. Ihr kennt den Spaß.
Genau so ist es, Toni. Und Nummer 1 ein absoluter Traummoment von diesem Draft, weil ich liebe ja immer die Interviews, das waren die Eltern von Brian Thomas Jr. Und man muss ganz ehrlich sagen, gibt es liebevollere Menschen, als man das sieht. Also erstens einmal, man sieht es auch jetzt schon so in diesem Standbild. Alle, die das nur sehen, schaut sich das irgendwie, dieses Video, wahrscheinlich kennt ihr es eh schon.
Nur
aber
hören.
Wie fucking cute, Entschuldigung, ja, nur hören, wie cute sind die zwei eigentlich? Weißt du, ich meine, auch der Papa auch schon mit der Haube und mit der nicht so ganz offen, nicht mit geschlossenen Krawatte, weißt du, was ich meine? Und man merkt, Stoney, beide haben de facto keinen Instagram-Account. Beide haben wahrscheinlich nicht einmal wirklich Internet, ich weiß es nicht, ja. Aber die waren sich nicht bewusst, wie solche Interviews ablaufen. Aber ich sage, ich mache ihnen noch keinen Vorwurf, weil ich jetzt auch nicht wusste. Aber wir hören mal rein. Ich weiß nicht, welche Antwort besser ist. Die Antwort auf die Frage, how far has this family come? Oder dann die Frage von der, muss man aber auch sagen, die, reden wir gleich mal noch. Hören wir mal rein.
Sandra, how far has this family come?
We came from Baton Rouge, Louisiana.
Enjoy it, you guys. You guys want to put out a Duval? You know, that's what they say in Jacksonville, like a really loud Duval.
What is that?
Oh, we're going to have to work on that.
Sandra.
Sorry. Sorry, ehrlich. Ehrlich. Aber wie konnte sie, wenn sie schon merkt, okay, how far is this family come? Und es gibt kein... Man, we were there, wir haben das gemacht. Na, sie muss doch checken, dass diese Leute definitiv, wenn sie auf die Frage nicht geantwortet haben, nicht wissen, was Duval ist. Oder ich meine, also da muss man sich schon denken,
hey. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder? So gerade dieses Ding, so Duval und so, ich glaube, ich finde ja auch, dass sie das relativ nett gestellt hat. Also sie war ja eh nicht dann irgendwie, sie hat sie ja nicht in eine Arschsituation gebracht, aber hey, viel geiler ist, how far did this family come? Und dann sagt die Distanz, es ist so geil. Es ist
aber
so
man einfach. Muss sagen, Baton Rouge, Louisiana ist weit weg. Man muss aber auch sagen, ist weit weg auch. Also sie hat das ja auch wirklich gut beantwortet. Von dem her, die Eltern von Brian Thomas Jr., you gotta love them, war absoluter Wahnsinn. Dann natürlich, Stone, gab es das Interview, dazu gibt es kein Tonmaterial, aber der neue Wide Receiver von den New England Patriots, Javon Baker, sagt, wie ist dein Spielstil und so. Und er hat dann gesagt, yeah, I do this, I do that, I do that. Und dann sagt er, bring your popcorn, I make people in wheelchairs stand up. Jetzt einmal, wenn du PR-Berater wärst, hättest du ihm den Text so vorgeschrieben oder wie schaut's aus? Was sagst du
natürlich
zu dem Text?
Nicht.
Sagst du, wir haben 2024.
Natürlich nicht. Aber ich oute mich und wirklich, oute mich unter Bus. Schon, also mich hat er da schon irgendwie erwischt. Also ich sag's ganz ehrlich, es ist ein Mörderspruch. Wenn du nur über den Sinn redest, weißt du, nur denkst du, I make people in wheelchairs stand up. Alleine, es gibt fast nichts Größeres, Wahnsinn. Oder? Wie willst du sonst beschreiben? Wie kannst du es anders, outerspaciger beschreiben, wie gut du bist, wenn du sowas sagst? Das ist irre.
Irre.
Natürlich dirf. Kann man sagen,
was man dirf.
Unüberlegt. Sagen wir mal unüberlegt, aber ja, schon ein mächtiger.
Also der Tom Edelkowski hat dazu sogar noch einen Videolink gefunden. Ich habe nur auf Twitter geschaut. Aber was ich dort auch gefunden habe, Stoney, und das ist ein weiterer absoluter Top-Moment, ist Joe Ort. Okay, Joe Ort, der wurde gedraftet von den Chargers. Und Stoney, wie er sich bewegt, wie er ausschaut, okay? Also was er anhat, ist definitiv die Garderobe von seinem Vater. Und der war auch schon in der NFL. Das ist definitiv genau dasselbe. Das ist einfach so ein Ding, wo die Mama einkaufen geht und dann einfach sagt, so, das zweimal in XXL und dann habe ich alles erledigt. Ich gehe einmal einkaufen, einmal im Februar, einmal im Oktober, alles erledigt für das ganze Jahr.
Über den in jeder Farbe.
Genau, so ist es, der genau in jeder Farbe. Aber wie er sich auch bewegt, ich fand, dass sie darauf ist ein bisschen zu wenig eingegangen. Der Typ bewegt sich wie ein Eisbär. Ich meine, also ganz ehrlich, schau mal kurz, wer jetzt aufsteht. Und dann das ist wirklich unglaublich. Also
ich sag dir ganz ehrlich, der wird sich anschnallen, Leute, wenn der in LA ankommt. Das ist so typisch, oh mein Gott, oder? Du wirst nicht backen, was dort los sein wird, oder?
Hat ein bisschen Zach Wilson-Vibes, oder? Von damals, wo er die auf diesem Gang, wo alle Gang-Signs dropped haben und der daneben stand.
Ja, aber ganz ehrlich, ist es nicht eigentlich ein Spieler, der
aber wieso,
Patriot, ich verstehe nicht, wie er aufsteht. All over. Boston, all over.
Das ist Wahnsinn. Also
von dem her. Aber glaubst du, ist das, weil er so richtig so groß und so Ding ist, dass sich das so träge macht? Oder glaubst du auch, dass
er
so...
Ich weiß nicht, warum er so aufsteht, aber es wirkt so irgendwie so, also wie er sich auch bewegt, ist nicht sehr, weiß also, nicht.
Ja, und so Ding so hinten, aber vielleicht hat er auch diesen gerade Sitzen gut um.
Ja, aber auch geil ist, und das steht eh auch hier, NFL Memes, dass seine Bio sagt Isaiah 6.8, das ist wahrscheinlich irgendein Bibelvers, Football und Fishing. Also Off-the-field-Issues wirst du bei dem wahrscheinlich nicht vermuten.
Ja,
müssen.
Das stimmt.
Muss man nicht vermuten.
Deshalb, der will sich anschnallen.
Das glaube ich auch. Und dann auch ein toller Moment war, das übrigens absolut fehlinterpretiert worden ist. Der Moment, nachdem Terry Fontenot der GM von den Atlanta Falcons so ein bisschen dem Owner von den Falcons erklären muss, hey, warte mal kurz, wir sind da und da und da und das ist so ein bisschen so, NFL-Memes hat gesagt, Falcon GM fighting for his job right now. Aber ehrlich, so schlimm war es doch gar nicht, oder? Also so arg, also angeblich, das ist jetzt das Neueste, was man hört, der Owner war damit vollkommen d'accord und das wurde vollkommen fehlinterpretiert, muss man jetzt wahrscheinlich sagen, oder? Was sagst du? Echt oder nicht echt? Hat er es gewusst? Was wurde ihm da erklärt, vor allem Ostone?
Muss man sagen, wenn es nicht so gewesen ist, aber, reden ja einfach nur, kann ja alles sein, kann wirklich alles sein, kann jeder Plätzchen sein. Weißt du, gestern, Alter, so knapp, aber dann bin ich drüber gewesen, aber so knapp. Können auch über ein Highscore von einem Computerspiel reden, kann alles sein, kann wirklich alles sein, aber ich glaube auch gerade.
Er könnte auch zum Beispiel, weißt du, so mit Foodora Premium. Bist du aber ganz oben?
Natürlich.
Und das heißt, du gehst das Essen früher als die anderen. Der kommt dann direkt von dir zum Restaurant. Also, es wäre
das Stickel, was da fällt. Das Stickel, was da fällt. Es gibt's. Wenn's.
Aber wie macht das dann weiter? Ja, eben, ja.
Aber ich glaube, gerade da wissen wir, Asa Blank ist ja immer einer, der das immer gerne abgibt. Und richtig. Auch sagt, dass er sich da rausnimmt bei diesen Sachen. Ist ja auch richtig. Nichts Schlechtes. Ich muss nicht überall, ich habe ja Leute, die mein Football-Team unter Anführungszeichen führen. Und ich glaube auch, sowas, also ich sag's euch, wie es ist, das ist Jerry Jones-mäßig, Belichick etc., die dann eigenmächtig irgend sowas machen, aber sonst macht das keiner. Du piekst nicht, wenn das nicht irgendwie abgesegnet war in 100.000 Richtungen.
Sag ich auch, aber dann muss man ganz ehrlich sagen, der König dieses NFL Drafts und der absolute, das ist eben schon lange nicht mehr so ein Interview gehört, das ist absolut Xavier Leggett. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, das war das beste Interview, was ich jemals gehört habe. Ich glaube, nämlich jetzt, Toni, weiß ich auch, wie es sich für Deutsche anhört, wenn du richtig ins Wienerische abdriftest.
Wirklich.
Wirklich. Xavier Leggett, der neue Held der Stone Leg Army. Ich sage, wie es
aber
ist.
Aber pass auf, bevor du flippst.
Das ist das Geilste, was ich jemals gehört habe.
Alle. Und jeder schreibt in den Chat, was er eigentlich sagen will. In kurzen Ding. Sagt mir, was er sagt. Ich weiß nicht,
ich glaube, ich weiß, Sprache, was er sagt. Ich kann es noch einmal sagen. Also, wir hören mal rein. Xavier Leggett bei seinem ersten Interview im Bank of America Stadium. Glaube ich sogar, war das sogar dort. Für die Panthers. Wir hören rein in dieses mittlerweile absolut legendäre Interview. All right. We will begin with
questions for Xavier. Xavier, you woke up a Carolina Panther. Did you have to pinch yourself?
Say it one more time.
So you woke up a Carolina Panther this morning. Did you have to pinch yourself a little bit?
Oh, no, man. I woke up ready, man. I got a call right after I got jealous. He was coming to pick me up at 9:30 in the morning. I told him I'm going to be ready.
What was that feeling like when you got the call? Because I saw the emotion in your face in the video, but what were those emotions?
Overly excited my whole time, and I really was trying to hold my tears in for real, man. I told my folks I wasn't going to cry, I'll try to be tough guy, but man, hey, I was really overexcited.
Okay, zweiter Part mit, er hat das Weinen zurückhalten, okay, aber den ersten.
Okay.
Was sagt
man,
er dem ersten?
Warte mal, er sagt, man, I woke up out that gutter oder so at 9:30 a.m., they say they're going to pick me up. And, warte. Es ist unglaublich. Es ist das Geist, was
Xavier,
gibt immer.
You woke up a Carolina Panther. Did you have to pinch yourself?
Say it one more time.
So you woke up a Carolina Panther this morning. Did you have to pinch yourself a little bit?
Oh, no, man. I woke up ready, man. I got a call right.
Okay. Oh, no, ma'am. I woke up ready. I got the call.
That guy just said he was coming to pick me up.
And they said they got that jet out. They're going to pick me up at 9:30.
At 9:30 in the morning, I told him I'm going to be ready.
And I told him I'm going to be ready. Ja, nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Ich vergatte. Ich spreche legit.
Aber
alleine das Ding, hey, schaut euch die Kette an mit dem X und mit dem L. Und wie geil ist es eigentlich, wenn dein Ding ist? Deine Kürzel XL.
Ja, Alter. Das ist Wahnsinn. Also allein deswegen wird er fix overdrafted in allen möglichen Rookie-Drafts. Übrigens, Mogli, UnderlineDK, hat uns das hier versucht mal aufzuschreiben. Oh no, man, I woke up really, really, really 9 a.m. Woke you ready, man, overly excited, really, 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 man.
So habe ich auch verstanden.
Ah, Wahnsinn. Also das heißt, wir wissen jetzt, wie der Stony sich anhört für viele andere Leute.
Ist so geil.
Aber, aber ihr wisst, wie es ist. Wir sind immer noch. Stony?
Ja. Yeah.
Immer noch in der Draft After Party und wollen uns jetzt anschauen. Die Sieger und die Verlierer von diesem NFL Draft. So ist es. Und genau deswegen fällt es uns gleich ein, Stony. Wir beginnen natürlich mit den Verlierern, weil da gibt es immer mehr Material bei sowas. Und bei den, Verlierern beginne ich gleich einmal, Stony, bei den San Francisco 49ers Wide Receivers. Ricky Pearsall kommt mit einem hohen Investment, mit einem First-Round-Pick. Beide sollen bleiben, sowohl als auch Debo oder Ayuk. Wir wissen es nicht, Stony. Eines können wir allerdings nur sagen. Was passiert in San Francisco? Wer bleibt, wer geht? Diana Russini hat es auch noch am Draft Day gesagt, die 49ers hatten bereits Diskussionen. Sie waren sogar bereit, es gab Teams auch in den Top 10, ob es da nicht irgendeine Möglichkeit gäbe, sowohl Debo als auch Ayuk, beide sind available für Trade, zu moven. Das, um was es hier eher geht, ist, was, wenn Pearsall jetzt gekommen ist, der kostet sie noch nicht sehr, sehr viel, aber was, wenn er bleibt? Ich sag so, Story, wenn er bleiben würde, gibt es überhaupt gar keine Targets oder es gibt halt für keinen mehr diese Art von Targets. Weil wenn wir es uns anschauen bei den 49ers im letzten Jahr, waren es insgesamt 471 Targets und es hat sich eigentlich relativ geviertelt auf vier Spieler. Es war Ayuk, es war Kittle, es war Debo Samuel, es war McCaffrey. Jeder von diesen Spielern hatte mindestens 83 Targets. Ein First-Round-Pick, der da reinkommt, Story, frisst einmal hundertprozentig, also du... Wenn er eine mittelmäßige Rookie-Saison hat, okay, Stony, dann fängt er oder kriegt er 50, 60 Targets. Das wäre doch eine absolute Katastrophe für alle, wenn Ayuk und Debo bleiben würden. Das wäre eine Katastrophe, ehrlich. Dann kannst du keinen von denen, ich meine, natürlich CMC immer, aber ansonsten keinen von denen, oder? Was sagst du?
Ich glaube schon, Luckett. Ich sag so, ich bin bei dir. Ist nicht rosig. Wenn beide bleiben und die, weil dieser X-Faktor da ist halt CMC, muss man auch ganz ehrlich sagen. Der nimmt so viel, was in anderen, bei anderen Teams nicht gibt. Aber, wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe mir das ja angeschaut, weil ich auch sagen wollte, wem sie eher traden. Das Wilde ist, Debo und Ayuk spielen in etwa gleich viele Snaps im Slot. Nämlich beide nicht wirklich übermaßen viel, 18% in etwa. Aber, wer dann, so diese Odd-Man-Odd-Geschichten sind halt dann diese Jennings, der letztes Jahr 40 Targets gesehen hat. Den gibt's dann halt nicht mehr. Das wird halt dann das sein. Und ich sag's ganz ehrlich, bleiben die zwei, ist eine gedämpfte Rookie-Saison von Pearsall. Das ist es einfach. Dann werden sie auch ihre zwei Top-Leute weiterhin füttern mit Targets. Wenn's in eine Richtung geht, wem sie traden wollen, ich sag's noch immer, für mich ist noch immer den Besseren, den du loswerden willst, wirst wahrscheinlich mehr kriegen für Ayuk, ganz ehrlich. Aber ich würde eher aus 49ers Sicht Debo versuchen loszuwerden. Es ist halt einfach so. Ayuk war der bessere Mann die letzten zwei Jahre, egal in welcher Receiving-Kategorie. Targets, Receptions, Touchdowns, Yards, etc. Er war der bessere Mann. Er ist der jüngere Mann und du hast mit ihm diesen pure X-Receiver, der halt die ganze Zeit dieses Outside-Ding macht und bricht er halt auch einfach runter. Debo war das, was er im Fantasy überhaupt, ja, dieses Super-Debo-Time war, wie er viele Sachen im Backfield gesehen hat. Und das siehst du nicht, wenn CMC dort hinten drin steht. Schaut euch das an, der hat über 1000 irgendetwas gehabt, 2021 oder was. Das ist einfach nicht zum Wiederholen. Das gibt's einfach nicht mehr. Und ich glaube auch, dass sie eben weggegangen sind von diesem Approach. Debo, spiel das, was du spielen sollst in Wirklichkeit. Und das ist er in Wirklichkeit ja auch nicht. Ein dominanter 1-gegen-1-Receiver war er nie. Das war er doch nie. Ich weiß nicht, wir haben uns das immer eingeredet. Den Super Value hat er bekommen, durch Handoffs, durch Screens, durch wilde Sachen, die sie halt dann mit ihm machen. Das brauchen sie aber jetzt zur Zeit nicht mehr, weil sie haben CMC, Straight, Kittle, das sind alles, die Rollen sind klar. Ayuk dazu und Pearsall, ich sag's wie sie ist, geringe Rolle oder geringen Impact, wenn die beiden bleiben, wenn einer davon geht, mehr, aber ich glaube auch nicht so, dass durch die Decke gehen wird, weil so wie du es jetzt ja gerade herzeigt hast, auch wenn er, sagen wir, die Hälfte von Debo dann noch dazu, bist irgendwo bei 70, 80 Targets. Das ist okay, damit kannst du performen. Aber dass du ein Wide Receiver One wirst, wird es wahrscheinlich nicht spielen. Egal, ob die zwei bleiben oder ob noch einer geht. Das ist mein Ding. Was über die Jahre kommt, werden wir eh sehen.
Ja, ich, ich gehe da zum Teil ein bisschen mit, ja. Also ich verstehe das schon. Ich glaube, der bessere, den, ich glaube, der Markt mehr bringt, ist Ayuk, weil ich glaube, dass Debo's Value ja aufgeblasen ist, unter Anführungszeichen, von dem, wie die 49ers ihn einsetzen. Debo in einem anderen Team, glaube ich, ist schwer. Wenn du Debo holst für ein hohes Investment, musst du halt Debo auch so einsetzen. Dann musst du eben diese Debo-Offense spielen, dann musst du ihn aus dem Backfield bringen und so weiter. Das ist sein Value. Das ist das, um was es geht. Bei Ayuk, glaube ich, Ayuk ist auch bei viel mehr Teams, glaube ich, gefragter, wo das da möglich wäre, ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube tatsächlich, dass Ayuk noch gehen wird. Also ich glaube, du holst ihn nicht in der ersten Runde, Ricky Pearsall, wenn du nicht hundertprozentig der Meinung bist, dass einer der beiden geht. Das sage ich jetzt einmal so. Deswegen sage ich auch, wartet bitte mit den Rookie Drafts dort. Stand heute, Stand wenn beide bleiben, ist Pearsall eher weniger wert, das, so ehrlich muss man sagen, weil halt einfach auch über die Jahre wahrscheinlich, du wirst halt einfach noch 2 Jahre wahrscheinlich warten müssen, bis er einfach eine Prime Production hat. Davon gehe ich einfach aus, weil du sicher noch 2 Jahre hast, wahrscheinlich CMC, du hast sicher noch Debo und so weiter. Und sein Spielstil ist halt auch eher mehr das, was die 49ers haben wollen. Du kannst ihn sehr variabel einsetzen, überall kannst du ihn einsetzen. Und das ist ja das, was sie haben wollen, damit du halt das Defense nie weißt, wer nimmt jetzt von wo den Ball, wo jetzt, etc. Also das ist auch cool. Auch die Endarounds, das kann Ricky Pearsall sehr, sehr gut, das passt alles gut. Aber ja. Am Ende des Tages, ich weiß nicht, wenn alle bleiben, glaube ich, dass sich da keiner einen gefallen tut. Weil so wie du auch sagst, Juwan Jennings und so weiter, Sony, das ist ein nicht unwichtiger Spieler. Sie haben auch, es gibt ja in San Francisco den Spruch Third Down and Juwan, also das oder Third Down and Jennings oder sowas hat das geheißen.
Genau.
Das sind schon wichtige Spieler. Und da nehmen sie sich alles so viel weg, dass man einfach, da muss man dann einfach wirklich vorsichtig sein, weil das ist ein, nicht vergessen, das ist ein First Round Wide Receiver. Da ist so ein hohes Investment dahinter. Das ist immer eine Alarmglocke für alle dort. Nur ist das auch das Team, wo schon letztes Jahr zu viele Leute dort waren eigentlich. Und deswegen, da wäre ich richtig vorsichtig. In Redraft wäre ich richtig vorsichtig und in Dynasty denke ich mir einfach, du musst den Stand heute ein bisschen weiter hinten haben, weil einfach die Prime Production ein paar Jahre weg ist, oder?
Das schon. Und Lacke, zeig noch mal kurz her, dieses mit den Targets. Es geht mir ja um das. Du musst super effektiv sein. Das ist es. Weil 105, hey, Adams hat 160. Da gibt's Leute, die sehen 130 Targets aufwärts. 105 Targets schaut jetzt viel aus. Das ist das meiste in diesem Team. Aber ganz ehrlich, die 49ers, 471 Pass Attempts. Das ist, glaube ich, mit Schlusslicht in der Liga. Das heißt, du musst aus deinen wenigen Targets dann auch schon super effektiv sein. Und das ist schwierig als Rookie, dass du dann eben mit deinen 60, dass du da 50 Catches draus machst. Das sehen wir immer wieder. Da gibt's Veterans, die das nicht machen. Und ich glaube, das ist eher das Problem, dass du, wenn du dann am Feld bist, dann muss auch was passieren. Und das ist für uns Fantasy-Owner wahrscheinlich mit das Schwierigste. Wir wollen ja Leute, die oft am Feld sind und oft den Ball sehen, weil es ja dann natürlich auch leichter ist für uns zum Kalkulieren, ob da was passiert. Wenn du wirklich nur diese Situationen kriegst, egal ob es jetzt diese Jennings-Sachen sind oder nicht, und dann muss was passieren, dann wird es ein bisschen schwierig.
Vollkommen richtig. Faktisch schreibt im Chat, aber gegen was nach dem Draft abgeben, nach dem Draft ist vor dem Draft und umso näher die Saison beginnt, desto eher, glaube ich, kann man das da irgendwie hinbekommen. Es gibt einfach bei Ayuk schon zu viel Chatter um das Ganze. Da hat es gegeben, dass er die San Francisco 49ers entfollowt hat, was ja immer der erste Schritt ist in Richtung, ich will getradet werden. Dann hat es schon so viele Stories gegeben. Also ich, letztes Jahr eigentlich schon, Tony, kannst du dich erinnern?
Ja.
Also von dem her weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht erst im Juli, August passieren wird, aber es fühlt sich so an, ich hole nicht einen First Round Wide Receiver, wenn ich nicht der Meinung bin, dass ich nicht irgendeinen von denen verliere. Weil da glaube ich, in die Richtung geht's halt dann auch.
Und gerade dieses Patriots-Ding.
Und nur kurz, weil du das sagst, viel zu viele Leute in meinen Augen haben die 49ers überhaupt nicht dafür kritisiert, für das, was sie gemacht haben. Weil auf der einen Seite werden die Falcons kritisiert, weil sie gerade so und so viel ausgegeben haben. Also das Letzte, was die 49ers braucht haben, oder warum sie den Super Bowl nicht gewonnen haben, war ein weiterer Playmaker. Weil das ist einfach das BS. Das ist total BS.
Auf alle Fälle. Und genau um das geht's. Das hätten sie machen können, wenn sie fix einen Deal an der Angel gehabt haben. Und wenn sie was machen hätten können, wenn irgendeiner wirklich schon kurz vorm Abschied war. Und wir haben viel gelesen, aber in Wirklichkeit passiert ist nichts. Deshalb.
So ist es. Und wir schauen uns auch weitere Verlierer an. Stoney, ich habe Michael Pittman hingeschrieben, einfach nur deswegen. Es ist nicht schlimm, glaube ich, aber ich glaube, Adonai Mitchell wird ihm sehr wehtun. Und das, von dem Michael Pittman gelebt hat, waren sehr viele Targets. Die werden sowieso weniger, weil ich glaube, einfach Anthony Richardson dann auch wieder zurückkommt. Und ich glaube halt eben auch, dass Adonai Mitchell gerade außen auch ein bisschen wehtun wird. Das ist, glaube ich, wir müssen uns darauf einstellen, dass Michael Pittman nicht noch einmal so ein Jahr hat, glaube ich, obwohl er auch schon vor 2 Jahren wahnsinnige Targets gehabt hat. aber so starke Konkurrenz hatte er noch nie. Du hast auch noch From the Outside Looking In, OLI, Gabe Davis reingeben. Für mich existiert Gabe Davis gar nicht, deswegen habe ich ihn da nicht reingenommen, aber
was mir geht es nur darum, wenn du viel Kohle kriegst, wir wissen es, wo das Geld ist, geht der Ball hin. Aber wenn du viel Kohle kriegst, du gerade neu aufschlagst, jetzt zum Beispiel in Jacksonville, und dann siehst du parallel, wie sie einen First Round Wide Receiver überholen, auch ohne Not in Wirklichkeit. Also kann man schon machen, aber haben wir schon gesagt, muss nicht unbedingt sein, bist du sicher kein Gewinner. Und um das geht's mir. Und ja, ich bin bei dir. Wenn du dann eh so einer bist, der, ja, wo die Sonne und der Mond sich treffen müssen und Ostern und Weihnachten zusammentreffen müssen, dass du wirklich performst, dann wird's halt schwierig, wenn dann noch so einer drin ist.
Das denke ich mir auch. Grandscherben schreibt im Chat, was mit Josh Jones? Eh klar, der auch, aber der wird halt mehr im Slot sein. Wenn es um die Outside-Targets geht, um die Deep-Targets, ich glaube, da wird sich dann Adonai Mitchell und Pittman irgendwo ein bisschen beißen. Alec Pierce war es in den letzten Jahren, der hat auch viele, sagen wir mal, Snaps gehabt, aber nie so diese Deep-Targets. Bei Adonai Mitchell musst du Stand heute einfach aufgrund des Talents, das er hat, davon ausgehen, dass das vielleicht passiert. Aber das ist Stand heute sind alle Draft-Gewinner und Stand heute sind alles Playmaker. Ob das dann so ist oder nicht, werden wir sehen. Aber er hat einen neuen Mann in den Wide Receiver Raum dazugestellt bekommen.
Auf alle Fälle.
Und dann kommen wir zu der Goldposition, Stoney, und kommen wir zu der Running Back Position. Und da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, Miami Dolphins. Also, was mich hier so stört ist, ja, ich habe es mir am Anfang gedacht, das ist gar nicht so schlimm, aber Jane Wright kommt per Trade ab. Das ist natürlich das Ding, was halt eben so immer die Alarmglocken aufklingen lässt, weil da ist wieder ein Investment dahinter. Ich bin raufgegangen, damit ich diesen Typ bekomme. Und der war ein Agent, das Featureback-Ding, das wird es dort nie geben. Es wird es nie geben, nur ist halt für nächstes Jahr das Problem, dass wir halt eben einfach alle von diesen Typen haben. Wir haben alle, die wir nie wollten, genau jetzt zusammen. Diese Mostards, dieser Jeff Wilson Jr. existieren immer noch. Der war ein Agent, ist da und jetzt kommt halt Jane Wright auch rein. Und Derek Brown hat sie auch geschrieben, D-Bro, FFP, schreibt Jane Wright to Miami, wonderful real football move, terrible, terrible for fantasy. Sony, ist es terrible for fantasy? Ja oder nein? Wenn wir es uns nur anschauen vom letzten Jahr, schauen wir uns nur mal die Targets an. Da gibt es einen ganz klaren Sieger mit Agent 37, Mostert 32, Salvon Ahmed 23, Will Evans. Und Total Snaps hat Mostert 582, Agent eben mit Verletzung, Rookie und so weiter 23. Und dann kommt schon Jeff Wilson Jr. mit 1,61. Fans relevant waren nur zwei von denen. Kann es dieses Team tatsächlich schaffen, dass wir drei Leute aus dem Backfield draften? Na, oder? Also das geht sich nicht aus, oder?
Never ever. Du willst in Wirklichkeit auch schon nicht zwei aus dem Backfield draften. Ist einfach so. Wir haben es letztes Jahr gesagt, Mostert war so lange, und das haben wir im Vorfeld auch im Guide gehabt, so lange bis a Chain NFL ready ist, so lange wird es Mostert geben. Das war er dann viel schneller, dann war er aber gleich verletzt. Für mich heißt das eher, wer weiß, was mit dieser Verletzung ist. Wer weiß, dass die nicht ich sage jetzt, die Duracell-Hasen unter den Running Backs sind, das wissen wir alle. Aber wenn ihr euch das anschaut, erstens mal 37 und 32 und 23 Targets, nicht nur, dass das ganz eng ist, sondern es ist ja in Wirklichkeit wenig. Es ist ja in Wirklichkeit wenig. Du hast wieder keine klare Rolle. Du hast wieder jeden, der alles kann. Und Jalen Wright, der passt genau dort dazu. Und es ist wieder dieses Outside-Zone-Game und so weiter. Wir haben schon gesagt, es gibt Leute, die passen dort in dieses System dort rein. Deshalb haben wir auch gemeint, wäre vielleicht sogar interessant gewesen für die 49ers, etc. Sache ist die, jetzt kommt das. Mostert greift im Draft nicht an. Ich kann mir vorstellen, dass Ajayi sowieso overdrafted wird, hoch 100 dieses Jahr. Und jetzt hast du mit diesem kleinen Punkt, den vielleicht nicht jeder auf der Rechnung haben wird, aber ich glaube sogar, dass du wahrscheinlich besser unterwegs sein wirst dieses Jahr, wenn du hinten raus Wright nimmst. Einfach, wenn er kommt, dann kommt er. Aber Ajayi sowieso overdrafted plus Mostert nicht weg, plus alle können alles spielen, plus ein Rookie, der genau in seiner Situation war, vor einem Jahr, wie er selbst. Und ich sag's, wie es ist, diese McDaniels, Shane McVays und Kirkmans, weißt du, das sind alles diese Leute, die alle bringen. Die alle bringen.
Ja, eben, ja, ja, absolut.
Die Cliffsbury's also, dieser Welt haben keine Probleme, der hat keine Probleme damit, alle drei einfach zu bringen. Wir wissen es, da hat irgendwo gesagt, wir haben 5 Running Backs aktiv. Das bringt uns alle nichts. Ich sag's ganz ehrlich, das Miami Backfield, so schön das ausgeschaut hat, ist, glaube ich, fast so ein No-Go im Draft. Ja. Und nachher vielleicht, wenn sich dann herauskristallisiert, in welche Richtung es geht, kannst du vielleicht irgendwie was machen, vielleicht mit einem Trade etc. Aber so sind wir a Chain zu teuer, Mostert zu risikomäßig unterwegs und Wright in Wirklichkeit ist noch nicht da. Hat noch kein Spiel in der NFL gespielt. Deshalb kannst du vielleicht sagen, die billigste Variante ist er.
Ja, ich denke mal, also in Redraft bin ich auch bei dir. Ich glaube eben auch, dass man da wahrscheinlich entweder, die billigste Variante, glaube ich, ist wieder Mostert oder Jalen Wright. Weil ich glaube, Mostert traut niemand irgendwas zu. Das wird, also erstens einmal wieder sowieso regressieren, das ist einfach, das nimmt die Natur mit sich. Aber Agent, das macht alles so sexy, da werden alle solche Augen haben. Ich glaube, das ist sicher der erste Running Back, der weggeht. Dann, glaube ich, ist Mostert und dann würde ich sagen Jalen Wright. Ist auch klug so. Zu hoch darfst du es nicht machen. Das wird teuer sein, weil du kannst wahrscheinlich mit keinem von denen regelmäßig rechnen. Das ist halt einfach so. Es ist leider so, das nimmt die Natur mit von Mike McDaniel. In Rookie Drafts in Dynasty ist Jalen Wright, glaube ich, ein Typ, wo du weißt, dieses Jahr wahrscheinlich nicht so viel, aber danach ist das Potenzial da, dass er halt wirklich einen One-Two-Punch mit der One-Agent macht, weil ich kenne jetzt die Verträge nicht, aber scheiße, ich spiele schon so lange Fantasy-Football, irgendwann einmal werde ich mich mit den Leuten Mostert und Jeff Wilson Jr. nicht mehr beschäftigen müssen und ich nehme an, dass es nächstes Jahr so ist, oder? Weißt du, Mostert ist eh schon komplett überfällig für eine Regression und wahrscheinlich für die Benson, auch wenn er aufgrund seiner Verletzungen wahrscheinlich weniger Meilen am Tacho hat. Aber er ist jetzt wieder erst verlängert worden. Aber ist, also irgendwann aber einmal rechts dann noch. Irgendwann
ja,
rechts
und ganz ehrlich, das ist ja nur, weil er sein Guy ist. Weil er sein Guy ist und weil sie sich schon ewig kennen. Weil, ganz ehrlich, ohne der Verletzung von AJ macht er keine 18 Touchdowns und wir reden heute nicht über ihn. Das muss man halt ganz ehrlich sagen. Das ist es eben. Und jo, Plug and Play vielleicht in certain weeks, so wie wir es immer sagen, vielleicht ein guter Flexler, da wird sich schon ein bisschen was zusammengrinden. Aber dieser Workload wird es nicht spielen, diese Touchdowns wird es nicht spielen, plus jetzt noch ein Mann dazu, der da vielleicht auch noch ein bisschen was abgrast. Receiving Game haben sie überhaupt keine Load gehabt in Wirklichkeit, deshalb Mostert, ja, ist gone, glaube ich, ist over.
Da bin ich vollkommen mit dir. Der nächste Verlierer auf der Running Back Position, das ist James Conner. Überrascht jetzt wahrscheinlich eher weniger, einfach deswegen, er ist schon in einem fortgeschrittenen Alter für Running Backs. Ja, ich habe ihn letztes Jahr schon tot gesprochen, möchte ich fast sagen, aber man muss halt schon ehrlich sagen, jetzt ist er 29, jetzt glaube ich bald 29, ist glaube ich ist bald erledigt und Trey Benson kommt erstens einmal als Running Back, der wahrscheinlich ein absoluter Starter sein kann. In meinen Augen ist er ein NFL-Starter, er hat das Potenzial dazu, kommt als absolut explosiver Spieler auch, wir haben es auch im Combine gesehen, das ist ein absoluter Top-Athlet, der wird dieser Offense auch noch einmal etwas anderes, ein neues Element geben. Das heißt, ich glaube, dass er auch schon am Anfang des Jahres eine Rolle spielen wird. Und früher oder später, wir kennen das Toni, unterm Jahr vielleicht sogar dann, wenn er halt eben der Explosivere ist, dann auch die Schlüssel zum Auto bekommt. So oder so, in 2 Jahren, also nach diesem Jahr, ist er der unangefochtene Starter dort. Michael Carter Jr., ich habe dich sehr gern, aber das ist nicht Trey Benson. James Conner, eigentlich der größte Starter von allen Running Back, also wenn es jetzt nur geht, ich weiß, Alter und so weiter, nur mal nicht hinschauen dort, aber wahrscheinlich von den Startern derzeit auf den Running Back der größte Verlierer in diesem Draft. Was sagst du?
Sag ich auch, aber genau aus dem Grund, weil letztes Jahr, und das muss man auch sagen, wenn man sich anschaut, was der für ein Volumen gehabt hat, ist das gar nicht so exorbitant hoch. Aber 200 Attempts, das war natürlich alles möglich, weil Kyler kaputt war. Weil sie in Wirklichkeit keine Offense gehabt haben, außer ihn. Und dieses, haben wir schon 100.000 Mal gesagt, ich weiß nicht warum, aber die Arizona Cardinals wollen, dass Conner den Ball hat und wollen, dass er Touchdowns macht. Jetzt hast du aber einen zweiten jungen Running Back, wo sie vielleicht, auch wenn es nicht dasselbe Approach ist, aber den willst du auch ein, zweimal reinfallen lassen. Und wir haben letztes Jahr schon battled drum, ob es jetzt Chase Edmonds, egal wer, dass es dahinter einen Receiving Back gibt. Einen, der was wirklich Bälle fängt. Wenn ihr euch anschaut, Conner, glaube ich, hat noch nie mehr gehabt als 50 Targets und das soll auch so sein. Der soll keine Kugeln fangen. Er sollte also First 1-2, First and Second Downback, was weiß ich, 3 Yards und der Cloud of Dust, vielleicht ein paar Mal reinfallen. Aber ich glaube jetzt schon, dass du mehr das sehen wirst, ein Rollenspieler. Er war der Super Running Back, weil er niemand da war und weil er alles gekriegt hat und weil es halt auch keine andere Optionen, keine Alternativen in der Offense gegeben hat. Dieses Jahr gibt's es allgemein mit 9 Wide Receiver, mit Kyler wieder back und dann noch einen zweiten Running Back, der dir nicht nur Load wegnehmen soll, aber auch Opportunities, nämlich Scoring Opportunities. Und von dem lebt er. Und das muss man halt ganz ehrlich sagen. Conner, ich bin voll bei dir. Für nächstes Jahr sicher der was am meisten Troublesetzer hat oder am meisten Konkurrenz hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass in 2 Jahren auch Trey Benson dort nicht der Starter sein wird, weil 100.000 Sachen passieren. Aber für jetzt, in dieser Ding, sicher der am meisten andrückt am Starter.
für mich ist er der absolute Zweier-Running-Back in dieser Klasse. Wenn wir jetzt gehen, wir werden unsere Running-Back-Rankings noch natürlich im Laufe des Monats rausknallen, aber Stand heute musst du ihn nach Jonathan Brooks haben, einfach weil er den kürzesten Weg hat zu Starting-Raps und ich glaube, dass er tatsächlich auch über das Jahr hinaus dann diesen Job übernehmen wird. Er ist so explosiv, dass er das auf jeden Fall übernehmen kann. Sein Konkurrent ist von all den Leuten, die gedraftet worden sind, mit Abstand der älteste und wahrscheinlich auch unter Anführungszeichen der schwächste, einfach deswegen, weil er halt einfach eine Neigung dazu hat, sich zu verletzen. Und wir werden sehen, wie das ausgeht. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass in Redraft der Running Back 2 Approach nicht schlecht ist, wenn du sagst, ich nehme mir Connor und als Handcuff Benson, weil das kann durchaus sehr gut aufgehen. Connor ist immer gut, Tony. Es ist halt einfach so ein Ding, du sagst, so wie du sagst, er kriegt immer die Bälle. Verletzt sich er, kann ich mir vorstellen, dass Benson halt eben ein ähnlich hohes Volumen bekommen wird. Das sehe ich schon noch so.
Die Sache ist halt die, das muss man auch sagen, an Connor kriegst du nicht geschenkt. Ich glaube, der hat jetzt ein ADP von 60 oder so. Da bist du in der 5., 6. Runde. Und ich weiß nicht, ob eben mir das nicht zu teuer ist. Weißt du, so wie du sagst, Connor und Benson. Ich glaube, wir können auf Connor ein bisschen verzichten. Ist für mich so ein Shy Away Guy, weil er hat die größte Gefahr hinter sich. Vom Talent her und aber auch von der Workload, die der sehen wird. Weil schaut euch das an. Wir können keinen einzelnen rausmachen oder rausfinden, weil die haben 5 Leute hinter ihm genutzt. Aber ich weiß ja gar nicht mehr, wie die geheißen haben. Wo wir gesagt haben, ist der jetzt der Ding, wo er dann auf einmal verletzt war. Keine Ahnung, da hat es 3-4 Leute gegeben.
Da hat es den mit dem lustigen Namen wieder geheißen.
Ja eben, genau, ich weiß es nicht einmal mehr.
Ja, da gab es ganz viele.
Irgendwelche Hirschen, aber wenn sie die Attempts zusammenzählt und dann am Schluss kommt da draus 70, 80 und dann liebst du 20 noch weg, hat der 100 Attempts und macht wahrscheinlich Touchdown. Und kriegt vielleicht ein Receiving Work. Dann sage ich aber ganz ehrlich, für den Preis eben, ist Connor dann nicht mehr interessant. Das sage ich. Connor ist ein leibender Typ. Wenn du ihn kriegst, hey, um ein angemessenes Ding, aber ich nehme ihn nicht. Als Running Back 3 in mein Team.
De Mercado, danke an Sadi Fuhr.
Genau.
Aber glaubst du nicht, dass aufgrund des glaubst du, dass es ein Szenario gibt, wo wir in Redraft darüber reden, dass Benson vor Connor genommen wird? Ich meine, du weißt, wie es ist, Toni. Nach dem Draft ist nach dem Draft, aber Offseason ist noch lang, bis wir draften im August. Vergeht viel Zeit. Wir haben noch einmal ein Minicamp, dann explodiert der im Minicamp, dann spielt der in der Preseason, macht 3 Touchdowns. Gibt es ein Szenario, wo du glaubst, dass Benson vor Connor weggeht in Redraft?
Nein, gibt es nicht, aber weißt du, welches Szenario es gibt? Gemessen am ADP, dass Benson viel besser performt als Connor.
Ja,
und vielleicht im PPR auch vor ihm am Ende des, im Ende, oder sagen wir, ja, oh ja, am Ende des Jahres ist er im PPR vor Connor. Und hat nicht einmal richtig zerlegt, sondern fangt einfach die Bälle, kriegt einfach diese Opportunity, 2-Minute-Offense etc., wo sie eben Connor dann runternehmen, weil sie ihn nicht verheizen wollen. Das ist einfach Ding und ich glaube schon, dass diese Möglichkeit, die gibt.
Hundertprozentig, sage ich auch. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und vor allem irgendwo auch eine sexy Offense-Stand heute. Natürlich nach dem Draft sind alle gerade, die viele Rookies haben, das schaut immer super sexy aus, da kann man sich was unter vorstellen, aber Marvin Harrison Jr., Stoney, dann hast du Dorch im Slot, dann hast du außen auch noch Michael Wilson Jr., den wir auch schon letztes Jahr schon, sagen wir mal, hier und da sehr vielversprechend gesehen haben und dann Trey Benson, natürlich auch noch Kyler Murray on top. Schaut auf jeden Fall cool aus, sieht aus nach einem kleinen Comeback, das die Cardinals feiern könnten im nächsten Jahr. Der nächste Runningback-Verlierer, das ist leider Chuba Hubbard. Muss man ehrlich sagen, Stoney, am Ende, so irgendwann Mitte letzten Jahres, haben wir uns in ihn verliebt. Er hat dann wirklich super viele Attempts bekommen, zum Teil 20, 22 Rushing Attempts, hat ganz klar Miles Sanders verdrängt und war dann zwischenzeitlich, glaube ich, sogar Running Back 3, wenn wir ein paar Wochen zusammengenommen haben, da war irgendwann nicht schlechter als Running Back 12, wenn wir jetzt einfach nur so eine kleine Spanne von Wochen nehmen, was ganz, ganz crazy war. Aber das war alles nicht genug. Die Panthers haben gesagt, ist uns vollkommen scheißegal, wer in diesem Running Back Raum ist. Wir brauchen eine ganz klare neue Nummer 1 und dieser heißt Jonathan Brooks. Das Problem vor allem für Hubbard ist, Brooks ist nicht erst irgendwann während der zweiten Runde gekommen. Die Panthers haben für ihn raufgetradet. Das ist, Tony, ein Investment, wo ich auch der Meinung bin, die haben, so wie auch der Draft-Nerd in unserer Show gesagt hat, überhaupt keine Angst wegen dem Medical. Und ich glaube, so auch du hast es auch schon gesagt in unserem Cold Turkey am Anfang, bevor wir online gehen. Du glaubst auch, dass Jonathan Brooks das Jahr starten wird, oder?
Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und da geht es einfach um das. Du nimmst auch nicht genau dasselbe. Du nimmst nicht so hoch, auch wenn es zweite Runde ist, ein Running Back ohne gefühlter Not, sage ich jetzt einmal, wenn du gerade deinem Rookie-Franchise-Quarterback gerade irgendwie so Waffen bieten willst. Da hätte es genauso noch Lion etc. nehmen können. Aber sie haben sich genau für ihn entschieden. Und ich sage aber auch, warum. Hubbard, es stimmt, wir wollten ihn. Aber warum? Er ist ein Volume-Based Running Back. Er hat 238 Attempts gehabt. 238, die 8 meisten in der Liga. Und ein Yards per Carry.
Und nur aber wenig Catches und Targets auch. Gell?
Und 3,8 Yards per Carry. Und das war genau das, was sie sich denken. Leiwand, dass du in dem Moment dann da warst letztes Jahr. Aber wir haben da ja auch oft genug im Ball gegeben. Und es gibt Leute, die mit diesem Volumen zerlegen. Und ich sag's, wie es ist. Ein Brooks braucht eben noch wahrscheinlich gar nicht die 238 Attempts sehen. Da fällt sogar noch ein bisschen was ab. Das muss gar nicht sein. Er wird nicht dieses Workhorse sein, was wir vielleicht glauben oder nur, weil er als erster vom Board gegangen ist. Aber von der Effektivität her und von dem, wie du ihn einsetzen kannst, glaube ich schon, dass du mit 150 Attempts ready bist. Der Brooks wird normal performen. Ich sag's ganz ehrlich, Running Back 2 Nummern kriegst du von ihm. Und ja, genau um das geht's.
Hundertprozentig. Bin ich voll bei dir. Also genau, du musst ihn als einen Top 24 Back auf dem Schirm haben. Hundertprozentig.
Und genau um das geht's. Und ich sag's ganz ehrlich, das ist für mich das Wichtige eben für Redraft-Sachen, so wie du sagst. Benson. Ich sehe bei Benson ein Volumen, ohne dass er der Einser sein muss. Ich sehe eine fixe Rolle für ihn. Eben, hey, Connor, du sollst nicht so viel nehmen. Du bist eh halbtot. Jedes Jahr. Ab Woche 10 hängst am Seil. Das ist halt einfach so. Und Brooks soll der sein, der da reingeht in die Saison und dann, hey, Hubbard, wie letztes Jahr. Wir haben geredet über Miles und dann ist Hubbard worden. Weil sie beide, aber wirklich, beide nicht effektiv sind, sondern beide von dem Leben, dass sie oft den Ball bekommen. Und das ändern sie mit dem Spaß mit Brooks, weil das ist halt eher ein Typ, der aus wenig viel macht. Beziehungsweise, wenn es nicht rennt, geben wir dir nicht 30 Mal den Ball. Das machen wir nicht, weil wir wollen in Wirklichkeit sowieso, dass der Vogel wirft. Auf Legit und auf Deontay und was weiß der Kuckuck. Du sollst werfen und wir wollen eigentlich ein Pass-First-Team sein oder wir wollen mit unserem Quarterback jetzt einmal das irgendwie aufs Feld bringen. Und da passt er viel besser dazu als ein Hubbard, der viel Volumen sehen will oder braucht, damit er effektiv sein damit kann oder damit irgendwas. Er produziert. Genau.
Voll. Und der letzte Verlierer, den wir hier aufgeschrieben haben, und das tut auch ein bisschen weh, muss man ehrlich sagen, aber das haben wir ehrlich gesagt auch niemals gedacht, dass er dieses Volumen halten kann. Kyren Williams, letztes Jahr Bubu Gaga als Featureback eingesetzt worden. Der hat Volumen noch und nöcher bekommen, egal ob es Target Share war oder Rushing Attempts. Er war bei den Spitzenwerten dabei. Aber eben bei solchen, bei so einem Running Back, wie er gebaut ist, hatten wir das nie erwartet. Sondern wir hätten nie gedacht, dass er jemals dieses Volumen sehen kann. Hat er auch nicht sehen können, muss man ehrlich sagen. Er hat sich auch verletzt, Sony. Aber ich glaube, vor allem die Backup-Situation war dann so unter Anführungszeichen erbärmlich, wo auf einmal Royce Freeman dort rumläuft, wo auf einmal irgendwelche Leute die Touches bekommen, dass man dann noch wusste, wo man den Henderson mit, sagen wir mal, Minimum 4 Kilo Übergewicht auch nochmal reinstellen hat müssen, hat man dann einfach auch, glaube ich, gewusst, man braucht einen Running Back, man hat einen geholt und man hat auch ein bisschen investiert. Der Name spricht dafür, dass Kyren Williams deutlich mehr verlieren wird als nur 15-20% von all den Carries oder Targets. Blake Corum ist ein Superstar gewesen im College, einer der absoluten Gründe, warum Michigan auch den National Title gewonnen hat. Sony, was glaubst du, wie viel schadet das Kyren Williams? Ist Kyren Williams Stand heute noch ein First-Rounder? Und mich würde auch im Chat ein paar Meinungen interessieren. Ist Kyren Williams, der letztes Jahr ein Wahnsinn war, mit Blake Corum noch immer ein First-Rounder oder ist er den Titel komplett los? Was sagt ihr, was sagst du, Sony?
War er für mich nie. Er war für mich nie ein First-Rounder. Auch er. Mördermäßiger Workload. Und was er noch hat, und das lasse ich ihm, aber 12 Touchdowns, wieder. Ich erwarte in der Touchdown-Spalte, wenn es zweistellig wird, musst du davon ausgehen, dass das nicht so ist. Und wir reden noch immer davon, es war dort Cooper Kupp in Wirklichkeit die ganze Saison nicht da. Und ja, Puka hat da viel im Receiving Game abgenommen und hat dort auch gescored, sagen wir mal so. Aber noch einmal, ein Kyren Williams, so wie er zerlegt hat, zerlegst du nur, wenn dir offensiv etwas fehlt. Wenn du nicht mehr das spielen kannst, was die Rams in Wirklichkeit machen wollen, nämlich auch den Ball mehr spreaden. Es war immer Cooper Kupp, das stimmt schon. Aber wir haben es immer gesagt, Bobby Trees war nicht so, nicht für Fantasy, aber war dahinter eine Option. Dieses Jahr Higbee so untertaucht wie noch nie. Dann die Running Backs, alle kaputt. Es war dann nur noch Kyren Williams. Es war die Kyren Williams Show. Und er hat Fantasy-Teams getragen. Und ich sag das, ja, das passt auch. Aber so wie du sagst, auch wenn er der Einser ist bei den Rams, Das ist kein Girlie. Das ist nicht, du kriegst 100.000 Mal. Sie wollen Kieran Williams nicht den Ball 230 Mal geben. Das ist nicht das Ziel von den Rams. Und deshalb sage ich auch Blake Corum, für mich auch interessant. Aber da ist halt die Sache, da möchte ich einmal sehen, wer sieht bei denen dann die Targets. Weil da, Kieran Williams hat gar nicht so viele Targets gesehen. Überhaupt dann wie Cooper Kupp. Aber das kann man, ich glaube, da ist irgendwo bei 40 oder 50.
Genau, das haben wir immer gesagt, dass die beiden sich auch wehtun letztes Jahr.
Genau, und ich glaube fast, der Interessantere hier wird der sein, der die Bälle fängt, weil sie beide nicht, also Corum natürlich nicht, aber auch Kieran Williams wird nicht mehr so viele Attempts sehen. Und wenn ihm dann dieses ganze Receiving Game weggenommen wird, weil das dann Corum ist Kieran Williams für mich nicht mehr interessant. Und ich hätte ihn nie in der ersten Runde, einfach aus dem Grund, weil das Overall-mäßige fehlt. Er war dieses Jahr abhängig vom Scoring und hat das aber auch gemacht. 12 Touchdowns sind nicht nix. Das ist halt einfach so.
Vollkommen richtig. Das verstehe ich auch. Ich glaube nur, wenn Corum nicht kommen wäre, wäre wenigstens in der, hättest du ihn wenigstens irgendwo mit einbeziehen müssen, dass du ihn als einen der ersten Running Backs wenigstens nimmst. Also Top 5 Running Back Finish wäre ohne Corum möglich gewesen, glaube ich. Jetzt sieht das ganz anders aus und das größte Problem an der Geschichte ist, wir haben sie nicht zu tun mit, keine Ahnung, Corum ist 2 Meter groß, wiegt 150 Kilo und geht ganz klar die Early Downs. Die sind sehr ähnlich gebaut, haben einen sehr ähnlichen Spielstil und das macht die ganze Sache halt noch komplizierter, glaube ich. Und da sage ich ganz ehrlich, Stoney, da sind wir wieder bei dem guten alten Rams Backfield, wo wir halt nicht wissen, was passiert. Und dass da halt eben auch ein Investment dahinter ist, ist überhaupt nicht angenehm. McVays Offenses haben es allerdings immer oder sorgen immer dafür, dass es das Risiko meistens wert ist. Also ich glaube schon, dass du einen der beiden, Corums Preis wird wahrscheinlich sehr gering sein, aber seine Upside ist schon riesig auch in dieser Offense-Zone, wenn man weiß, was er kann, oder?
Und Corum? Ja, ja. Bei mir geht es wieder um das. Lieber ein Corum in Runde 10 als Kieran Williams in Runde 2 genau, oder 3. Das ist halt einfach das.
Das glaube ich auch, da bin ich vollkommen mit dir. Wird spannend zu sehen sein, ob man da vielleicht auch in der Preseason sehen wird, wie sie sich einsetzen. Ist die Möglichkeit, dass Corum vielleicht die Early Downs bekommt, weil er doch ein bisschen der Bulligere ist oder auch nicht. Wir werden sehen, wird sehr, sehr spannend. Das ist eine richtig gefinkelte Situation, weil es eigentlich so nicht wieder dasselbe ist wie letztes Jahr. Jetzt nicht den Draft, sondern beim Waiver. Kannst du dich erinnern? Nach der ersten Woche Waiver hat niemand gewusst. Natürlich. Ist Kieran Williams das jetzt oder nicht? Und jetzt sind wir eigentlich Stand heute mit der Verpflichtung von Corum, sind wir auf demselben Stand wie nach der ersten Woche vor dem Waiver, wo wir gewusst haben,
stimmt,
was machen wir? Es ist schon arg.
Aber schon das muss man schon sagen. Wir haben jetzt über die 4 geredet, die am höchsten weggegangen sind. Und die werden auch, die nimmt man auch, weil man mit ihnen spielen will. Und das muss man ganz ehrlich sagen, sie haben alles Konkurrenz, die du dominieren kannst. Ich sag's, wie es ist. Ein Corum wird jetzt nicht so viel Angst haben vor Kieran Williams. Ist ganz ehrlich. Und ein Benson wird sich denken, Connor, hey, solid. Aber eben eher am Berg runterfahren und ich bin jetzt erst am Aufstieg. Und genauso wird's genauso sein bei, also wenn ein Brooks sich denkt, der Hubbard ist da, das kann ich mir nicht vorstellen.
So ist es, Tony. Dann kommen wir zu den Siegern und Gott sei Dank gab es viele Sieger, weil so wie wir es auch schon vorher im Intro gesagt haben, es war der erste Draft seit 2020, wo es einfach von den Landing Spots so gut gepasst hat, dass es einen Haufen Sieger gibt. Der erste, Stoney, und das tut mir leid, dass ich das sage, ist Rico Dowdle, ob man es glaubt oder nicht. Auch wenn Ezekiel Elliott kommt, ist, glaube ich, Rico Dowdle der interessanteste Mann dort. Was sagst du?
Sind wir wieder beim Investment, beim Draft wieder. Ich glaube, dieses Backfield, egal ob Sieg oder Dowdle, da bist du Runde 8 plus bei beiden. Sieg wird nicht mehr der sein, der, ich sag ganz ehrlich, wenn Sieg 120 Touches hat, ist das voll in Ordnung und das passt auch. Ich frage mich nur ernsthaft und vielleicht ist aber wirklich, weil ich auch so Haas war wegen Pollard etc., vielleicht bin ich da wirklich blind gewesen, aber ist der Dowdle einer, mit dem du, ich sag jetzt, in die Saison gehst und dass du ihm 200 irgendwas mal den Ball gibst, egal ob Targets oder Attempts, ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass sich die Cowboys, das Einzige, was jetzt noch logisch wäre, ist, schaut's, was wir letztes Jahr gemacht haben, überhaupt gegen Ende der Saison, das ist Cowboys-Football auch fürs nächste Jahr. Wir wollen, jo, der Sieg soll ihm reinhauen oder dieser Dowdle, aber wir wollen den Ball passen. Duck soll's machen, CD soll's machen, der Ferguson mit Brandon Cooks etc. Aber Fakt ist, es ist kein Rookie, es ist kein Brooks kommen, es ist kein Benson dorthin kommen, das heißt, Dowdle ist ein Gewinner. Bei jedem anderen Rookie jeder Rookie, der dort kommen wäre, wäre eine Gefahr für ihn gewesen. Muss man sagen, wie es ist. Auch Sieg ist eine Gefahr. Nur Sieg ist der, da hast du das Volumen unter Kontrolle. Er kann einfach auch nicht mehr 250 Mal den Ball nehmen. Behaupte ich jetzt einfach. Das ist einfach auch nicht mehr drinnen, beziehungsweise ist auch nicht Sinn der Sache. Deshalb Donald sicher Gewinner, weil er seinen 1B-2er-Job oder 1A-Job auf alle Fälle hat.
Ich sage auch, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sieg schon gekommen ist, aber nochmal, wir haben mit all unseren Prognosen, was Sieg betrifft, eigentlich auf der richtigen Spur. Das Einzige, was eigentlich so uns überrascht hat, war halt eben, als sich Stevenson verletzt hat, dass halt Elliott so unfassbar viele Bälle gefangen hat, nämlich 51, das waren die meisten seit 2020, da waren es 52. Das war so die große Überraschung, mit der konnte man, finde ich, nicht wirklich rechnen, Stoney, da wirst du mir, glaube ich, recht geben, da haben wir eher mehr andere Leute gesehen. Aber also von den Rushing, vom Rushing her geht es einfach steil bergab. 3,5 Yards per Carry war mit Abstand das wenigste. Ja, hat auch was damit zu tun gehabt, dass die New England Offense sehr schwach ist, aber man muss ehrlich sagen, aufgrund der Upgrades, die Cowboys gemacht haben, auch dort, ja, mit den Rookie-Picks und sonst was, aber diese O-Line hat einfach jetzt, wird eine Phase haben, wo sie einfach diese Superstars auch einmal ersetzt werden müssen. Und da kann es durchaus sein, dass das Running Game vielleicht darunter leidet. So oder so, einen Via Lisa Ezekiel Elliott, ich schaue kurz nach, Stone, der ist 28,7 Jahre alt. Einen 29-jährigen Sieg draftest du nicht in irgendeinen von den vorderen Runden, überhaupt nicht. Und die größere Upset hast du mit Dowdle, der letztes Jahr scheinbar genug gezeigt hat, dass man gesagt hat, erstens einmal, wir geben dir eh schon so, wenn wir Pollard haben, genug Opportunities, dass du die Suppe von uns allen versalzt. Und ich glaube eben, der ist der interessantere Mann. Wurscht auch, wenn sie kommt. Was sagst du?
Auf alle Fälle, und es geht einfach um das, und das hat man letztes Jahr gesehen, egal ob Pollard oder Dowdle, was können sie nicht? Hey, Inside der 5, den Ball da reindrücken. Und dafür habe ich Sieg, fertig, ja. Ende der Durchsage. Und sonst möchte ich gar nicht, dass die so viel involviert sind, weil ich ja einen ganz klaren Weg habe, wie ich spielen will. Dass sie die jetzt zertrümmert und dass der Ball fliegt und dass Doug das managt. Das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. So wie du es jetzt vorher auch gesagt hast, die Patriots. Hey, in der Offense war auch wieder wenig Alternativen. Dann war auch noch der Wide Receiver auch noch dann verletzt. Der Einzige, der da irgendwie einen Alarm gemacht hat. Das ist halt schwierig. Dort ist das aber ganz anders. Deshalb, ich glaube, sie haben ihn geholt, ja, zum Closen. Hey, fall der Ball mal rein. Die Scoring Upside hat er, aber mehr schon nicht. Wenn du wirklich Sieg draftest, nur für das, dass er 10 Touchdowns macht, glaube ich, macht es einen Fehler.
Ich glaube auch. Wird auf jeden Fall super spannend, weil ich glaube auch, wenn es dann so die Roster-Cut-Downs gibt, so irgendwann einmal Ende August, vielleicht greifen es da auch nochmal rein. Also das könnte eine sehr, sehr chaotische Geschichte dort werden. Weil Stand heute fühlt sich für mich nicht gut an, wenn ich als Cowboys reingehe. Ich gehe all in, das heißt, ich gehe all in, ich habe eine super Saison gespielt eigentlich. Ja. Ich war in den Playoffs und so weiter. Starter der 29-jährige Ezekiel Elliott und Rico Dowdle. Hört sich nicht unbedingt so an, wie sich wahrscheinlich Jerry Jones wünscht. Der größte Sieger auf der Running-Back-Position für mich, das ist weiterhin Gus Edwards, Tony. Auch wenn J.K. Dobbins dort ist, wie viel ist von J.K. Dobbins wirklich angekommen in L.A.? Das ist die erste Frage. Aber die zweite war, und wir waren immer der Meinung, Blake Corum kommt dorthin. Es kam nicht Blake Corum. Ich glaube, irgendwann mal in den späteren Runden haben sie einen Running-Back gedraftet. Das ist uns heute vollkommen Furze. Gus Edwards ist, glaube ich, dort der Starter und hat Aussicht auf, und jetzt sage ich es ganz ehrlich, Top 12 Running-Back. Was sagst du jetzt? Sind wir uns doch ehrlich.
Du weißt das, bin ich voll bei dir. Erst einmal den Dobbins, den kann er kontrollieren. So wie du sagst, ich möchte es wieder nicht, aber Dobbins, rede ich dieses Jahr nicht mehr, weil es ist wirklich, das ist schwierig. Und auch wenn du ihn jetzt wieder nimmst und irgendwo dort rein, hat er uns noch nie gezeigt. Er war noch nie wirklich fit. 4 Spiele hintereinander hast du von ihm nie bekommen mit Production. Von Gas weißt du, was du bekommst. Und das ist einfach, und wenn du so viel Opportunity auch hast, und das wird so sein, das hat man jetzt dann wieder gesehen. Sie draften nicht 5 Wide Receiver. Sie haben genau einen noch gut. Und dann haben sie, und Lineman. Ganz ehrlich, das geht in die Richtung, dass sie den Ball laufen wollen. Und das, sie machen kein Geheimnis draus. Das ist einfach so. Und ich sag dir, wenn du da diesen Puncher hast, den 1-2 Downback, dann ist das genug. Und Gas, da legst dich auch nicht. Da musst du auch keine Millionen hinlegen. Ich sag's, wie es ist. Auch da wird wieder Dobbins vorher gehen. Und es ist dumm.
Glaubst du wirklich?
Ja, es werden trotzdem Leute Dobbins vor Gus Edwards nehmen. Und ich sag's auch da. Ist das leibernd, wenn du einen Typen holst, der in Wirklichkeit kein Receiving Game hat? Nein. Aber in dieser Offense.
Gar nichts mehr.
Diese Opportunity.
Besonders keine Knie mehr.
Ja, aber du brauchst in Wirklichkeit auch nicht den, der was dort Receiving Back ist, sondern gib mir den, der was da 15 Mal den Ball hat, weil das hat ja jede Woche und da können auch noch andere Leute leben.
Spannend wird es allerdings, wenn wir uns genau dann anschauen werden, was sind die anderen Leute, wie sieht dieses neue Coaching-Staff Leute wie Isaiah Spiller, Kelly und so weiter, das wird noch eher spannend, aber das Investment spricht für Kelly, da ist sehr, sehr früh, für Edward Stoney, so wie wir gesagt haben, auch schon in unserer Free-Agent-Folge, der kam so früh, da war sich jemand sehr, sehr sicher, dass er der Man sein kann, genau. Und Stand heute hat der Draft das wieder mal bestätigt. Dann der nächste Sieger ist Zach Moss, Tony. Der neue Einzel-Runningback von den Bengals hat hinter sich Chase Brown. Der wird nie der Featureback sein. Ist eher unwahrscheinlich so, wie sein Spielstil ist. Scheint, das wird immer eine Change-of-Pace-Rolle sein. Wir können davon ausgehen, glaube ich, dass Zach Moss die Early Downs und die Goal-Line dort bekommen wird.
Ja, für das haben sie geholt. Genau das ist das. Finde ich aber wieder gut, dass dort nichts passiert ist. Eher für uns klar definiert. Können wir gut auseinander dividieren. Ich bin bei dir. Wenn da nichts passiert, wird Chase Brown dort nicht übernehmen und Zach Moss überlaufen oder viel mehr Touches haben als er. Aber wir wissen wenigstens, der ist eher der Typ für Scoring oder für die harten Yards. Und dann kommt der Change of Pace oder der Receiving Back, fangt ein paar Kugeln. Finde ich gut. Jeder Dritte hätte uns dort sicher die Situation ein bisschen ruiniert, wenn es nicht eben so ein Top mit Top Investment gewesen wäre. Wenn da hinten raus eben so einer kommt, ich sag's jetzt, ein Bucky Irving oder etc., das wird dann alles schon wieder irgendwie und dann müssen wir schon wieder mehr raten als wie irgendwas für die Draft-Season jetzt, also Fantasy-Draft-Season, haben wir ein klares Backfield dort.
Glaube ich auch, das macht sehr, sehr angenehm und weil die Leute eben Zach Moss haben und ihn wahrscheinlich irgendwie nicht so am Schirm haben, glaube ich, das kann eine sehr, sehr günstige Aktie wieder sein. Das erinnert mich an letztes Jahr auch an Mixon, der auch sehr günstig gegangen ist. Wer weiß, wie die Saison für ihn ausgegangen wäre, ohne die Verletzung von Burrow. Dann der nächste, Singletary, muss man sagen, damit habe ich niemals gerechnet, dass sich die New York Giants, die haben sich einen geholt, aber halt irgendwo. Und ich finde halt, 5th-Runden-Rookies etc., Running Backs, das wissen wir schon, Stoney, da ist relativ wenig Investment dahinter. Ist das die beste Opportunity von Singletary in seiner Karriere?
Ja, und auch für uns die beste Opportunity. Er hat letztes Jahr zum ersten Mal, glaube ich, weit über 200 Touches gehabt. Und das Sache ist die, er hat mit seinen Touches, egal ob das 170 waren oder jetzt eben 220, macht er immer dasselbe. Er ist nicht touchdown-abhängig, er fängt in etwa dieselben Bälle, er hat dieselben Targets, er hat 4, irgendetwas Yards per Carry, seine ganze elendige Karriere lang. Und jetzt ist er wieder der nominelle Einser, hat aber niemanden in Wirklichkeit neben ihm, der ihm irgendetwas wegnehmen kann. Er kann der Scorer sein, er kann aber auch der Receiving Back sein und auf alle Fälle ist er der am erste Woche 1 als Running Back 1 am Feld steht. Und ganz ehrlich, will ich immer haben solche Leute. Und auch der wird sicher undervalued, hoch 1000. Das, weil du eben Singletary, Giants und so weiter. Das, was mich immer aufregt, ist, die Giants waren in den letzten 3 oder 4 Jahren nie unter die Top Rushing Touchdown Scorer. Das ist halt das Einzige. Du hast diese Upside nicht, weil sie halt keine richtig gute Offense sind. Aber er war nie der was Touchdowns gescored hat oder scoren muss, damit er relevant ist. Er ist immer dasselbe. Er ist ein RB25, ein RB30 bis RB18. Das kannst alles von ihm haben. Und jetzt ist er mal der vorne wegmarschiert. Letztes Jahr hat man gesehen, über den Lauf der Saison, auch weil Pierce eher Arsch war, dass er es dann war und dann genau das macht, was er halt immer macht. Nichts Besonderes, aber habe ich Volumen, gibt's Production.
Ich sehe das eben auch so und ich kann einem Madcat aus dem Chat gar nicht zustimmen, der sagt, wie Singletary jedes Jahr auf Neues es irgendwie Hype erzeugt oder ja und dann trotzdem so gut wie nichts raus macht. Das ist der Hammer, macht euch weiter Hype und ihm fällt besser weiter runter. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, gehypt in Richtung, dass er ein Top 12 Running Back ist, das haben wir nie gemacht. Aber eines haben wir schon gesagt, Stoney, mit Pierce davor war immer eine Möglichkeit für ihn reinzuspritzen, unter Anführungszeichen. Und schauen wir uns an, was er letztes Jahr gemacht hat. Career High in Attempts, 30 Receptions, die macht er de facto immer, 4,2 Yards per Carry und ein Career Low, nur 4 Touchdowns. In einer der schlechtesten Run-Offenses überhaupt, die vor allem auch eines nicht gemacht hat, auf Running Backs geworfen. Jetzt allerdings ist es genau das, um was es geht. Er hat die beste Opportunity seiner Karriere, er ist der klare Starter. Er musste sich in Buffalo immer alles teilen, er war in Houston de facto nur noch so der Zweier und jetzt mit Daboll, der ihn ja auch schon kennt aus Buffalo, ist er der ganz klare Nummer 1 Running Back bei den Giants. Ist es jetzt ein Film? Ist es jetzt wunderschön? Nein, überhaupt nicht. Also es ist jetzt überhaupt, Top 12 Running Back nehme ich gar nicht in den Mund, okay? Weil eher die Offense auch stinkt. Aber es ist auf jeden Fall für mich ein wirklich, wirklich guter Starting Running Back in einer Offense. Er wird genug Opportunity bekommen. Sorry, du schaust so verwundert.
Ja, weil wir nie gesagt haben, Top 12, aber jetzt ganz ehrlich, jetzt schaue ich es aber nach, weil ich sage da, das wäre ungerecht ihm gegenüber, pass auf. Ich sagte, der ist jedes
Career
Mal
High in Rushing ausgemacht letztes Jahr. Ja, also er hat schon
ja, was aber gemacht. Auch wenn das nicht passiert, ja, auch wenn wir da jetzt sagen, da regressiert er, passt auf. Ich sag dir, also schlechter als RB40 war der nie. Jetzt ohne Spaß.
Das und
jetzt,
ich pass auf, also in Fantasy Points per Game war er nie schlechter als 39. Aber
so, PPA, seine ganze Karriere. 35, 30, 20, 23, 32. Und genau dort habe ich ihn. Genau dort habe ich ihn. Als RB3, Flexler, anytime und jedes Mal. Und das macht
den
er.
Den hast du gerne auf der Ersatzbank, falls was passiert.
Ganz
das
ehrlich.
Ist, ich glaube, sind wir uns ganz ehrlich.
Und der ADP von ihm ist, glaube ich, irgendwo Runde 8
irgendwo
plus.
Irgendwo, wird irgendwas also, sein, 100%.
Ich glaube, da kommst du schön immer auf einen guten Risk-Reward, ist, glaube ich, bei dem eigentlich immer ziemlich solid.
Und ein weiterer Sieger, das ist Rashad White. Wir dachten uns, dass es dort einen Running Back geben wird, aber das Schöne ist, wer gekommen ist, ist ein ganz klarer Pass-Catching-Running Back in Bucky Irving, der ihm wahrscheinlich nur die Third Downs wegnimmt. Saugeil, oder? Stoney, Rashad White, Top 12 Running Back. Nächstes Jahr, was sagst du?
Möglich, ich glaube es aber nicht, Luck, weil was ihm dieses Jahr so auch so über den Top gebracht hat, waren genau die Targets und seine Receptions. So viel, ich glaube 80 Targets oder etc. Das wird er nicht sehen. Entschuldigung. Das wird er sicher nicht sehen. Und gerade wenn ich dann lese, ja, der Third Down Back, ich mag das, weil Baker nicht davor zurückschreckt, auch zu einem Running Back zum Werfen. 70 waren es, Entschuldigung, 70 Targets. Hey, wenn einer jetzt ja schon, sagen wir, es normalisiert sich und Bucky Irving kriegt 40 plus ein paar Touches, weil wir auch schon gesagt haben, jetzt wäre es dann unnötig, Rashad White noch zu verlieren. Kurz bevor die Saison aus war, haben wir ja eh schon gesagt, jetzt irgendwann einmal wird es einen Schnalzer machen. Ich glaube, auch wieder da, Load, ein bisschen kontrollieren, nicht schlecht, weil nicht verletzt, ein bisschen die Third Downs oder etc. ein paar Targets abwandern, macht's gut für Bucky Irving, jetzt ganz ehrlich, wieder nicht Running Back 12, Achtung, nein, er wird kein Running Back 12, aber er hat die Möglichkeit, irgendwie relevant zu sein. Und Rashad White wird vielleicht diese Einbußen haben, weil er halt eben nur 40 Tage zieht. Aber er soll in Wirklichkeit ja auch den Ball laufen, Touchdowns machen etc. Ich glaube, Rashad White wird sich ein bisschen normalisieren, weil eben dieses Zuckerl fehlt. Aber brauche ich. Ich möchte das, weil ich nicht will, dass er sich in Woche 8 verletzt, weil er 100.000 Sachen macht. Ich glaube, auch schön. Und bin ich bei dir. Gut auch, dass es eben Bucky Irving ist. Und nicht,
das wollte ich sagen.
Und also nicht eben, ja, ich sag right oder so. Das ist halt dann immer scheiße, weil der nimmt ja ganz schnell dann auch was weg von deinem Bereich.
Und das Wichtigste ist, die Buccaneers haben investiert in die O-Line jetzt, das heißt, das sollte sich verbessern. Und gerade weil Bucky Irving dort ist, und das sagt der Zachner auch, vor allem am Anfang des Jahres wird er die Third Downs wahrscheinlich gar nicht unbedingt nehmen, weil die müssen ihm in Pass Protection halt auch irgendwie vertrauen. Das ist durchaus ein Name, der wirklich wieder so performen kann wie letztes Jahr. Und letztes Jahr war es auch wieder, unter dem Jahr dann hat dann Rashad White einfach die ganz klare Rolle bekommen. Aber weißt du, was das Ding ist? Er hat sie genutzt. Er war absolut top am Ende des Jahres. Und mir wird kein Grund einfallen, nur jetzt einmal vom Volumen, warum er nicht, allein was die Snaps betrifft. Gehen wir nur von den Snaps her, ist er ein Top 12 Running Back. Und das ist, der sehr einfache Weg für ihn, weil die Konkurrenz ist Chase Edmonds und ein Rookie. Und ein Rookie ohne hohes Investment.
Auf alle Fälle. Und da ist auch wieder Rashad White weit über Kieran Williams. Ist einfach so. Da drückt halt hinten von hinten niemand so an um deinen Job oder um deine Attempts. Und ich sehe es wie Go Birds, er hat es geschrieben. Wer die Finger von Singletary lässt, hat keine Absicht, seine Liga zu gewinnen. Und das ich sehe es genauso. Ja, das war letztes Jahr genau derselbe Chance, wie uns jeder Damian Pierce und wir haben gewusst, der braucht 100-mal den Ball, damit er irgendwie relevant ist. Ich sehe einfach bei Singletary einen Typen, der mit seinen wenigen oder mit seiner Workload, mit seinen Sachen produziert. Und das ist Gold wert hinten raus im Draft. Runde 8 plus. Ist das Money?
Bin ich voll bei dir. Schauen wir uns auch bei den Wide Receivers an, die Sieger. Das sind jetzt keine Elite-Namen, muss man ehrlich sagen. Aber Stoney Brandon Cooks, er ist wieder die Nummer 2 in Dallas, wird er nächstes Jahr sein. Wie diese Dallas Offense ausschaut, wenn man All-In sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Gallup ist auch weg. Also das heißt, er sollte eigentlich gar nicht mehr so schlecht dastehen, so oder so. er wird genau dasselbe im Kosten in allen Redrafts.
Ja.
Genau, Eiersalat. Null, ja. Nada, niente. Ja. Den kriegt sie einfach so. Josh Palmerstone, finde ich, ist auch ein Wahnsinnssieger in L.A., weil Leighton McConkey wird wahrscheinlich eher mehr der neue Keenan Allen sein. Das ist das, was so Leute glauben. Das ist das, was sein Spielerprofil eher hergibt. Quentin Johnston ist natürlich der auch Outside Receiver, der kann einen Second-Year-Jump nehmen. Aber Stand heute würde ich schon sagen, dass Joshua Palmer eher der Outside-Wide-Receiver Nummer 1 ist in L.A. Was sagst du?
Ich sage, dass beide davon profitieren, dass es keiner von diesen Big-Time-Namen war. Und ich mag McConkey, aber die Sache schaut anders aus, wenn da Odunze steht. Für alle dort. Für alle cool. Dort.
Hundertprozentig. Terry McLaurin, ist es ein QB-Upgrade? Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach nur mal so hingeschrieben. Es ist ein potenzielles QB-Upgrade, das er hat. Vielleicht der beste QB. Bei jedem von den neuen QBs, die er hat, kann man sagen, dass es vielleicht der beste QB ist, mit dem er jemals gespielt hat. Aber das Potenzial wäre absolut da. Und jetzt kommt Tony Pickens. Er sollte ja eigentlich der ganz klare Target-Leader dort sein. Wir haben es auch am selben Tag gesagt, dass uns genau das sehr überrascht hat. Dass eben die Steelers eigentlich nicht so hoch in Wide Receiver investiert haben. Der Einzige, der gekommen ist, das war Roman Wilson, ist jetzt auch nicht die große Outside-Threat. Der Zachner schreibt schon die ganze Zeit, ganz wild im Chat, dass scheinbar die Steelers kurz vor der Verpflichtung sind eines Big-Time-Playmakers.
Ja, Deebo Samuel.
Deebo Samuel oder Ayuk, glaube ich auch, das ist einer von den beiden wird.
Sowas macht Sinn, aber ich bin voll bei dir, Luckett. Und ich glaube, das, was man einfach gesehen hat, ist, mit Arthur Smith in Pittsburgh und du lässt Diontae Johnson gehen und du holst dann zweimal O-Line etc. Du weißt, was dort kommen wird. Und wenn du dann nicht unbedingt in einen Receiver investierst im Draft, dann kann man sich das alles schon wieder zusammenreimen. Und natürlich ist dann Pickens ein Gewinner. Weil die hätten auch zwei Typen holen können und er hätte mit irgendwem fighten müssen und dann geht schon wieder los. Dass dort überhaupt mehr ist, wegen dieser ganzen Quarterback-Situation. Aber die O-Line schaut fitter aus. Und so wie es ist, das ist ein klares Bekenntnis zu diesem Rookie-Wide-Receiver, den wir haben.
Das sehe ich genauso. Eine Frage noch vom Salifu. Was sagt er zu Rice bei den Chargers? Nicht schlecht, aber das ist das Investment einfach nicht da. Später Pick in Dynasty liegen in Redraft natürlich vollkommen irrelevant, muss man halt ganz ehrlich sagen. Da haben wir einfach, glaube ich, ganz klare Gewinner. Aber man darf auch nicht überreagieren. Vorsicht bei den Chargers, wenn die das spielen wollen, was Harbaugh gespielt hat mit den 49ers und auch irgendwo mit den Michigan Wolverines, dann muss man sich fragen, ob man überhaupt einen Wide Receiver haben will. So viel kann man schon sagen.
Also, sicher richtig.
Das glaube ich auch. In diesem Sinne, das war unsere Draft Afterparty. Nächste Woche, Tony, du suchst es dir aus. Nächste Woche, was machen wir? Zuerst Running Backs oder zuerst Wide Receiver? Weil
erst
Quarterbacks und Tight Ends lassen wir weg dieses Jahr.
Erst Wide Receiver.
Nächste Woche gibt es die Wide Receiver Rankings für Dynasty und Redraft. Wir machen jetzt noch einen 3 Runden, danke Nitrius für deinen Input, 3 Runden Rookie Mock Draft, den haue ich jetzt auch gleich rein. Und es wird ein Wahnsinn. Granscheiben fragt, wann gibt es den nächsten AFL-Stream? Den gibt es beim nächsten Heimspiel der Denim Dragons am 19.05. gegen die Prague Black Panthers. Uns gibt es nächste Woche live wieder. Genau am selben Spot, genau zum selben Zeitpunkt, genau zum selben Ort wie immer um 21.30 Uhr. Und so die letzten Worte gehören dir.
Und das waren unsere Gewinner und Verlierer. Und noch einmal, danke für die rege Diskussion und ihr seid wirklich eingeladen, da drunter zum Posten unter diesem YouTube-Ding, schreibt das gleich rein. Wer sind eure Gewinner und Verlierer und was seht ihr genau nicht so wie wir? Hey, nur so kommt man vielleicht durch die Diskussion auf neue Sachen drauf. Und hey, wir sind die Letzten, die da sagen, das ist ja nur unsere Meinung. Es hat nichts zu tun, ob das richtig oder falsch ist. So sehen wir das, so interpretieren wir das rein. Haut's raus, dann wissen wir mehr. Bis nächste Woche. Peace.